Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Sind Sie frustriert? Haben Sie Depressionen? Leben Sie in Verzweiflung? In Hoffnungslosigkeit? Macht alles das, was um Sie herum vorgeht, gar keinen Sinn mehr? Macht Ihr Leben für Sie gar keinen Sinn mehr? Wünschen Sie sich, alles wäre vorbei? Wünschen Sie sich vielleicht, dass Sie nie geboren worden wären, dann wäre alles viel besser für Sie und für andere gewesen. Es gab vor vielen Jahren einen Film mit James Stewart, wo die Person die gleichen Ideen, die gleichen Gedanken hatte, sich wünschte, nie geboren worden zu sein, weil er eben viele Probleme hatte, die er scheinbar nicht lösen konnte. Und dann wurde ihm gezeigt, wie die Welt ausgesehen hätte, wie seine Freunde gelebt hätten, die er kannte, wenn er nie geboren worden wäre, und was für einen positiven Einfluss er hatte. Das ist etwas, worüber wir uns Gedanken machen sollten. Die Tatsache, dass unser Leben einen unglaublichen Wert hat. Dass wir leben, weil wir eine Bestimmung haben. Und gerade in Zeiten der Frustration, gerade in Zeiten der Depression, der Hoffnungslosigkeit, der Mutlosigkeit, sollte man sich an diese Bestimmung erinnern. Nun, wenn wir Frustrationen haben, und wir alle haben sie, dann kann es durchaus sein, dass wir solche Gedanken haben, die ich eben erwähnt habe. Das sind zwar keine logischen Gedanken, aber in einer solchen Situation denkt man ja nicht mehr logisch. Und die großen Giganten der Bibel waren diesen Gedanken auch nicht fremd. Ich möchte zunächst einmal ein bisschen über Mose mit Ihnen sprechen. Der Mose, der hatte ja nun wirklich viel zu tun. Millionen von Rebellen hat er aus Ägypten herausgeführt, die ihn dann in der Wüste sogar hin und wieder steinigen wollten, weil sie nicht mit ihm einverstanden waren, weil sie frustriert waren, weil sie deprimiert waren. Das ist ja nicht so gelaufen, wie sie es sich vorgestellt hatten. Und dann lesen wir die Gedanken von Mose in 4. Mose 11, angefangen in Vers 11. Und ich lese heute ausschließlich von der neuen Lutherbibel 2009. Und da heißt es, und Mose sagte zu dem Herrn, warum tust du so übel an deinem Knecht? Und warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Hab ich denn all das Volk empfangen, oder habe ich es geboren, sodass du zu mir sagen könntest, trage es in deinen Armen, wie eine Amme ein Kind trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Vers 13. Ja, woher soll ich das Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Denn sie weinen von mir und sagen, gib uns Fleisch, damit wir zu essen haben. Vers 14, ich kann dieses ganze Volk nicht alleine tragen, es ist mir zu schwer. Mit anderen Worten, die Aufgabe, die mir zuteil geworden ist, die kann ich nicht lösen. Es ist total unmöglich. Das ist total hoffnungslos. Vers 15, willst du das mit mir tun, so töte mich lieber. Wenn ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich nicht mein Unglück sehen muss. Eine Einstellung der Selbstbeweinung, möchte ich einmal sagen. Oh, wie weh ist mir, wie übel ist mir. Und du bist schuld. Du bringst dieses Übel über mich. So, es wäre besser dann, du würdest mich töten. Dann hätte alles dies ein Ende. Aber er war nicht der Einzige, der so dachte, hin und wieder. Denken wir einmal an den Propheten Elia, diesen großen Propheten Elia, der betete. Und Gott erhörte sein Gebet und es würde nicht regnen. Und dann betete er wieder und dann hat es geregnet. Und er hat große, machtvolle Taten getan, auch viele Wunder bewirkt. Er hat die Propheten dieses abscheulichen, gräulichen Götzen Baal umgebracht. Dieses Sonnengottes, der sogar von seinen Anhängern forderte und verlangte, dass man seine eigenen Kinder ihm zum Opfer brachte, ihm im Feuer verbrannte. Nun ja, als das dann aber geschehen war, dann hörte er, dass die Königin Isabel, die eine Anhängerin dieses schrecklichen Götzen war, sagte, okay, du hast jetzt meine Propheten getötet, jetzt werde ich dich töten. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was weiter geschah in 1. Könige 19. 1. Könige 19. Und in Vers 3. Und als er das sah, da machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen, kam nach Beersheba in Juda, ließ seinen Diener dort. Er ging aber eine Tagereise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist genug. Es ist genug. So, nimm Nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Als eine Randbemerkung, er bat, dass seine Seele stürbe, was auch beweist, eine von vielen, vielen Stellen der Bibel, dass wir keine unsterbliche Seele haben. Die Seele, die sündigt, wird sterben. Und er wusste das. Er wollte, dass er stirbt, denn er war die Seele. Einige haben das immer noch nicht kapiert, bekam letztens da ein Memo, wo jemand wiederum das alles total missverstanden hat. Nein, wir haben keine unsterbliche Seele. Und wenn wir sterben, sind wir tot und liegen tot im Grab und müssen auferweckt werden durch Gott von den Toten. Aber der wollte also jetzt sterben. Das ist alles genug, ist zu schwer. Ich bin total voller Frustration, voller Hoffnungslosigkeit. Es ist genug. Er blickte auf sich. Alleine auf sich. Er hatte keine Hoffnung, weil er nicht an Gottes Eingreifen glaubte. Denken wir einmal an Hiob. Die Geschichte kennen wir ja alle. Der Hiob, der ja sehr gesegnet war von Gott, aber dann nahm Gott ihm den Segen weg. Er wurde geprüft. Und anfänglich hat er auch richtig reagiert und gesagt, der Herz gegeben, der Herz genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Aber dann, als so das weiterlief, dann war es ein bisschen anders geworden. Hiob, Kapitel 3. Hiob, Kapitel 3. Und Vers 3. Und er sagt, Hiob, der Tag soll verloren sein, an dem ich geboren bin. Und die Nacht, die sagte, ein Junge ist empfangen. Vers 11. Warum bin ich nicht gestorben von Mutterleib an? Warum bin ich nicht verschieden, als ich aus dem Leib kam? Vers 13. So läge ich doch nun und wäre still, schliefe, hätte Ruhe. Vers 20. Warum ist dem Mühseligen das Licht gegeben und das Leben den betrübten Herzen, die auf den Tod warten und er kommt nicht? Und sie graben nach ihm mehr als nach Schätzen, die sich sehr freuten und fröhlich wären, wenn sie ein Grab bekämen. Auch in Kapitel 6, die Verse 8 und 9. O, dass doch meine Bitte sich erfüllte und Gott mir gebe, was ich mir erhofft, dass Gott anfinge, mich zu zerschlagen und seine Hand abzöge und mich tötete, so hätte ich noch diesen Trost. Interessant ist aber auch hier, an Selbstmord hat man nicht gedacht. Man war nach wie vor davon überzeugt, dass Gott über sein Leben herrschte, aber man wollte, dass Gott ihn tötete. Keine Hoffnung mehr. Hiob Kapitel 7 und Vers 11. Darum will auch ich meinem Munde nicht wehren. Ich will reden in der Angst meines Geistes und will klagen in der Betrübnis meiner Seele. Bin ich denn ein Meer oder ein Meerungeheuer, dass du eine Wache gegen mich aufstellst? Also er hadert jetzt mit Gott, offensichtlich. Wenn ich gedachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll mir meinen Jammer erleichtern. Vers 14. So erschrecktest du mich mit Träumen und machtest mir Angst durch Visionen, sodass meine Seele zu ersticken wünschte und meine Beine sich nach dem Tode sehnten. Und jetzt Vers 16, ich will nicht ewig leben. Lass ab von mir, weil meine Tage sinnlos sind. Das ist sehr interessant. Es zeigt hier eine Diskrepanz zwischen dem, was Hiob wirklich glaubte, und dem, was er hier sagte. Und das ist manchmal der Fall, wenn man in Depression ist, wenn man in Frustration ist, wenn man in Hoffnungslosigkeit schwelgt. Dann denkt man nicht mehr klar, dann hat man keine logischen Gedanken, dann vergisst man, was eigentlich die Wahrheit ist. Denn wir lesen ja in Hiob Kapitel 14, in Hiob Kapitel 14 und in Vers 14, da sagt er, wenn ein Mensch stirbt, wird er wieder lebendig. Alle Tage meines Kampfes will ich warten, wie es übersetzt werden soll, will ich warten, bis meine Veränderung kommt. Und du wirst rufen, Vers 15, und ich werde dir antworten, es wird dich nach dem Werk deiner Hände verlangen. Er hatte klar und deutlich gewusst, erkannt, geglaubt, dass er auferweckt werden würde von den Toten. Und zwar, wie wir sehen werden, zum ewigen Leben. Aber hier vorher hat er gesagt, ja, ich will aber nicht ewig leben. Schauen Sie, diese Diskrepanz. Oder ich werde nicht ewig leben, hat er sogar gesagt. Da hat er total vergessen, in dem Augenblick, was ihm prophezeit ist, was ihm vorbehalten ist, was sein Potenzial ist. Und das kann sehr leicht passieren, wenn man sich zu sehr auf seine Situation, seine physische Situation konzentriert. Oh, wie weh ist mir, und an anderes gar nicht mehr denkt. Hiob Kapitel 10 und Vers 18. Wiederum die gleiche Frage. Warum hast du mich aus dem Mutterleibe gebracht? Ach, dass ich umgekommen wäre und mich kein Auge je gesehen hätte. So wäre ich wie die, die nie gewesen sind. Direkt vom Mutterleib zum Grab gebracht. Ja, aber was ist dein Potenzial? An das hat er gar nicht mehr gedacht. Ist denn mein Leben nicht kurz? So hör doch auf. Lass ab von mir, dass ich mich ein wenig erholen kann, bis ich dann sterbe, dann bin ich sowieso weg. War seine Argumentation Gott gegenüber. Kein Wunder, dass Gott später auf sehr interessante Weise reagiert hat. Aber zunächst einmal Hiob Kapitel 14 und in Vers 19. Wasser wäscht Steine weg und seine Fluten schwemmen die Erde weg. So lässt du, sagt er zu Gott, die Hoffnung des Menschen untergehen. Du nimmst ihm alle Hoffnung. Du bist schuld, dass es mir so dreckig geht. Die Hoffnung geht unter, ist weg. Er sagt das noch einmal in Hiob Kapitel 19, Hiob Kapitel 19 und Vers 10. Er lässt mich ganz und gar zerbrochen und lässt mich gehen und hat meine Hoffnung ausgerissen. Wie einen Baum. Es gibt noch eine weitere Persönlichkeit, auf die ich kurz eingehen möchte, die ebenfalls in Zeiten der Depression, der Frustration, der Hoffnungslosigkeit Worte von sich gab, die in keinster Weise dem entsprachen, wie Gott es sah. Und diese Person ist natürlich niemand anderes als der große Prophet Jeremia. Nun, auch der hatte sehr viele Probleme. Keine Frage, sehr viele Probleme. Auch Anfeindungen von seinem eigenen Stammesgenossen, seinem eigenen Haus. Und schauen wir uns an, was er in Jeremia Kapitel 15 sagt. Jeremia Kapitel 15 und in Vers 10. Ach, meine Mutter, dass du mich geboren hast, gegen den jeder hadert und zankt im ganzen Land. Und dann in Vers 17. Ich habe mich weder zu den Scherzenden gesetzt, mit anderen Worten, die über alles spotten, die keinerlei Ernst haben in ihrem Leben, die natürlich auch in keinster Weise an das denken, was Gott von einem erwartet. Ich habe mich weder zu denen gesetzt, noch mich mit ihnen gefreut, mit anderen Worten, ich habe nicht so blödsinnig geredet wie die, sondern ich bin alleine geblieben, wegen deiner Hand, auf mir, weil du mich mit deinem Grimm erfüllt hast. Warum währt denn mein Leiden so lange und meine Wunden sind so schlimm, dass sie niemand heilen kann? Ja, du bist für mich wie ein trügerischer Fluss, wie Wasser, die versiegen. Du hast mich betrogen, auf dich ist kein Verlass mehr. Warum bin ich überhaupt geboren worden, wenn das so ist? Die Worte von Jeremia im Zeitpunkt seiner Hoffnungslosigkeit. War keine Hoffnung mehr da. Auch in Jeremia Kapitel 20, die Verse 14 bis 18. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat. Verflucht sei der, der meinem Vater gute Botschaft brachte und sagte, du hast einen Sohn, und ihn dadurch hoch erfreute. Der Mann soll wie die Städte sein, die der Herr zerstörte, und deren wegen es ihn nicht gereut hat. Er soll am Morgen ein Geschrei hören und am Mittag ein Heulen, weil er mich nicht im Mutterleib getötet hat, sodass meine Mutter mein Grab gewesen und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Warum bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen, dass ich solchen Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schande zubringe? Warum hat Gott mich berufen? Warum hat Gott mir diesen Weg des Lebens gezeigt, wenn alles das um mich herum nichts weiter ist als Leid und Schmerz und Elend und ich hier in Hoffnungslosigkeit und Frustration und Depression lebe? Warum hat das Gott mir angetan? Die gleichen Gedanken. Aber schauen Sie, Gott war alle Zeit da. Es war nicht so, dass Gott nicht wusste, worum es ging. Es war nicht so, dass Gott nicht sah, was geschah. Es war nicht so, dass Gott nicht bereit war, einem aus dieser Hoffnungslosigkeit herauszuholen. Schauen wir uns einmal an, was geschah mit Mose. Mose sagt, ja, ich bin ja ganz allein, ich kann das nicht alleine schaffen. Das ist einfach zu schwer für mich. So töte mich lieber, als dass ich hier weiterhin dieses Elend mit mir herumschleppen muss. Aber in 4. Mose, Kapitel 11, da greift Gott wie folgt ein. 4. Mose, Kapitel 11 und Vers 16. Und der Herr sagte zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor das Zelt der Begegnung, damit sie sich dort bei dir aufstellen. Und so will ich herniederkommen, Vers 17, und dort mit dir reden, und will von dem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volkes tragen und du sie nicht mehr alleine tragen musst. Gott gab ihm Hilfe. Ich bin davon überzeugt, dass er an solche Hilfe gar nicht gedacht hatte, dass so etwas geschehen würde. Aber Gott arbeitet manchmal auf sehr unerwartete Weise. Und er gab ihm jetzt Hilfe und er gab ihm jetzt Hoffnung und er gab ihm jetzt die Bestätigung, du kannst weitermachen in deiner Arbeit. Du musst nicht aufhören. Es hat schon noch Sinn, Mose, und du wirst es auch schaffen. Schauen Sie, das ist das, wie Gott manchmal reagiert. Wie sieht es mit dem Propheten Elia aus? Der ist dann ja weggelaufen, wollte sterben. Schauen wir, wie die Geschichte weitergeht. In 1. Könige, Kapitel 19. 1. Könige, Kapitel 19. Und er geht dann zu dem Berg Horeb, und Vers 9. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sagte zu ihm, was machst du hier, Elia? Und er sagte, Vers 10, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deinen Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin alleine übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir mein Leben zu nehmen. Die Kinder Israel? Nein, es war die schreckliche Königin Isabel. Und er war auch nicht alleine, denn als er diese machtvollen Taten tat, da haben sich ja viele von den Kindern Israel an Gott gewandt, gegen Baal gestellt. Aber schauen Sie, in diesen Zeiten der Frustration, der Depression, der Hoffnungslosigkeit, da vergisst man sehr leicht, was die Realität ist. Denn Hoffnungslosigkeit verändert für einen die Realität. Und so lesen wir weiter. In Vers 11. Gott sagte, geh hinaus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, vor dem Herrn her. Aber das war jetzt nicht die Art und Weise, wie in dieser Situation Gott dem Elia antworten konnte oder wollte, denn der Herr war nicht im Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war auch nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer und der Herr war auch nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Nun, Gott arbeitet nicht immer auf diese Weise, aber in diesem Falle war es wichtig, dass er in stiller, sanfter Weise zu dem frustrierten, deprimierten Elia sprach, der sich den Tod wünschte. Und als Elia das hörte, da verhüllte er das Gesicht und mit seinem Mantel und ging hinaus. Jetzt wusste er, Gott ist in diesem sanften, stillen Sausen. Und er trat in den Eingang der Höhle und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sagte, was tust du hier, Elia? Noch einmal die gleiche Frage und noch einmal die gleiche Antwort. Er sagte, Vers 14, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sagte zu ihm, Vers 15, gehe wieder deines Weges nach der Wüste von Damaskus, gehe hinein und salbe Hazael zum König über Syrien und Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Schaphats, den Abel Mehola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Schauen Sie, was Gott hier tut. Er gibt Elia weitere Instruktionen, eine weitere Aufgabe, die er weiterhin zu erfüllen hatte. Und es soll geschehen, Vers 17, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entkommt, den soll Elisa töten. Vers 18, und ich will übrig lassen 7000 in Israel. Nein, besser, ich habe übrig gelassen 7000 in Israel. Die Parallelstelle in Römer, Kapitel 11 und Vers 4, die diese Stelle zitiert, übersetzt es auch so. Ich habe übrig gelassen. Mit anderen Worten, Elia, du bist nicht alleine. Du warst auch nicht alleine. Du weißt es vielleicht nicht. Aber ich habe übrig gelassen 7000 in Israel. Alle Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Gott gibt Elia weitere Instruktionen. Er gibt ihm weitere Aufgaben, sodass seine Hoffnungslosigkeit sich in Hoffnung verwandelt. Jetzt hat er die Hoffnung nach wie vor, dass Gott mit ihm ist, dass Gott ihm hilft, dass Gott ihm beisteht bei seiner Aufgabe. Wie sieht es mit Hiob aus? Nun, der Hiob verstand lange Zeit nicht, warum er gelitten hat. Er klagte Gott an. Er verlor seine Hoffnung. Aber Gott griff ein und er wurde dann doppelt gesegnet. Und er lebte dann auch noch weitere 140 Jahre nach seiner Prüfung, nach seinen Problemen. Aber schauen wir uns zunächst einmal Psalm 9 an und Vers 19. Psalm 9 und Vers 19. Das ist etwas, was auch Hiob lernen musste. Denn er, Gott, wird den Armen, den Demütigen, nicht für immer vergessen. Und die Hoffnung der Elenden, die vielleicht auch durch Probleme gehen müssen, die wird nicht ewig vergeblich sein. Oder die wird nicht ewig verloren sein. Es kann so aussehen, als ob sie für eine Zeit vielleicht nicht erkennbar ist. Aber sie wird nicht auf ewig verloren sein. Schauen Sie, Jakobus, der gibt uns eine Erklärung dafür, was im Leben von Hiob geschehen würde, sollte, musste, in Jakobus Kapitel 5. Denn er musste etwas über Gott erkennen. Natürlich hatte er das Problem der Selbstgerechtigkeit, das es zu überwinden galt, aber er musste etwas über Gott erkennen. Wir müssen das auch über Gott erkennen, wenn wir in solchen Situationen stecken. Jakobus Kapitel 5 und Vers 11. Seht, wir preisen glückselig, die geduldig durchgehalten haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende durch den Herrn habt ihr gesehen, das Ziel, der Zweck, warum das alles geschah. Denn der Herr ist voll herzlicher Liebe und ein Erbarmer. Ein Erbarmer. Er hat Barmherzigkeit. Schauen Sie, er hätte Hiob zu jeder Sekunde seines klagenden Lebens vernichten können, zerstören können. Er hätte sagen können, okay, Hiob, das langt's mir aber, was du davon, einen Blödsinn davon dir gibst. Nein, er hatte ein Ziel, er hatte einen Zweck. Er wollte und er will, dass Hiob im Reich Gottes sein würde. Auch wenn Hiob mal gesagt hat, ja, ich will gar nicht ewig leben. Er will das Gleiche für sie und für mich. Und da geschehen manchmal Dinge in unserem Leben, die wir nicht begreifen können, wo wir dann anfangen, vielleicht mit Gott zu hadern, meinen, Gott ist ungerecht, warum geht's dem so gut und mir geht's so schlecht? Und das war genau das, wie Hiob gedacht hat. Hiob Kapitel 32. Und ich bin doch viel gerechter. Ich verdiene nicht, dass ich auf diese Weise leiden muss. Hiob 32, die Verse 1 und 2. Die drei Freunde, die verstanden natürlich auch nicht, warum Hiob litt. Und sie gaben da alle möglichen Erklärungen ab, beschuldigten ihn wegen aller möglichen Dinge, die er nicht getan hatte. In Hiob 32, Vers 1. Da hörten die drei Männer auf, Hiob zu antworten, weil er sich für gerecht hielt. Aber Elihu, der Sohn Barachels von Bus, der Sippe Rams, wurde zornig über Hiob, weil er sich selbst für gerechter hielt als Gott. Das war das Problem. Ich bin gerecht, du Gott bist ungerecht, weil du mir diese Probleme auferlegst. Kapitel 35 und Vers 2, da fragt der Elihu den Hiob, achtest du das für recht, wenn du sagst, ich bin gerechter als Gott? Das hatte Hiob in der Tat gesagt. Kapitel 38, die Verse 1 und 2. Hiob 38 und Vers 1. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Wetter. Jetzt war es kein sanftes Säuseln hier. Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand? Er sagt, Gurt in den Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen, du belehre mich. Kapitel 40, die Verse 1 bis 8. Und der Herr antwortete Hiob weiter. Will der Haderer mit dem Allmächtigen rechten? Wer Gott tadelt, der soll nun antworten. Hiob aber antwortete dem Herrn, siehe, ich bin zu leichtfertig gewesen. Was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf den Mund legen. Ich habe einmal geredet und konnte nicht antworten. Ein zweites Mal will ich es nicht mehr tun. Und der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm. Gürte deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, du sollst mich belehren. Willst du mein Rechtsurteil zunichte machen? und mich schuldig sprechen, damit du gerecht bist und Recht hast? Das war die Frage, die Hiob gestellt wurde von Gott. Das ist die Frage, die Gott uns stellt, wenn wir in Frustration, in Depression leben. Wollen wir gerechter sein als Gott? Meinen wir, wir wüssten es besser als Gott, der ja in unserem Leben nach wie vor wirkt, gegenwärtig ist? Daran muss man denken, wenn man unzufrieden wird, hoffnungslos wird. Schauen wir uns Vers 10 an. In Kapitel 42, Hiob 42 und Vers 10. Nachdem Hiob begriffen hatte, nachdem Hiob bereut hatte, da heißt es, und der Herr wandte das Gefängnis Hiobs, als er für seine Freunde bat. Schauen Sie auch hier. Zunächst einmal, er war in einem Gefängnis, einem geistigen Gefängnis. Er hatte sich selbst eingeschlossen in seiner Depression, in seiner Frustration, in seiner Hoffnungslosigkeit. Aber dann wurde dieses Gefängnis geöffnet. Und dann bat er für seine Freunde. Schauen Sie, er tat etwas für andere. Was auch ein wichtiger Fingerzeig ist, wie man Hoffnungslosigkeit überwinden kann. Weil man konzentriert sich dann nun nicht auf sich selbst, sondern auch auf andere. Und es heißt hier, und der Herr gab Hiob zweimal so viel, wie er vorher besessen hatte. Vers 12. Und der Herr segnete Hiob danach mehr als zuvor. Und er bekam Schafe, mehr Schafe, Kamele, Rinder, Eselinnen, und er bekam 7 Söhne und 3 Töchter. Aber was war der Anfang in Hiob 42, in Vers 1? Hiob antwortete dem Herrn, ich erkenne, dass du alles vermagst, und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wer ist es, der den Ratschluss mit Unverstand verhüllt? Also Hiob war das, und er sagte, darum bekenne ich, dass ich unklug geredet habe, was mir zu hoch ist, was ich nicht verstehe. So höre nun, lass mich reden, ich will dich fragen, belehre mich. Vers 5. Nur vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und darum spreche ich mich schuldig. Das heißt hier, und tue Buße in Staub und Asche. Ich bereue, wie es besser übersetzt sein sollte, in Staub und Asche. Schauen Sie, Hiob musste durch diese Probleme gehen, um sich selbst zu begreifen, und um etwas über Gott zu erkennen, dass egal, was in unserem Leben geschieht, Gott da ist, Gott um diese Probleme weiß, dass er es nicht zulassen wird, dass uns eine Versuchung, eine Prüfung übereilt, die für uns zu schwer wäre. Er sagt, ich gebe euch den Ausweg, sodass ihr die Prüfungen ertragen könnt. Aber er wollte auch, dass Hiob begriff, wer er war und wer Gott war. Und das müssen wir auch alles tun. Darauf kommt es letztendlich an. Denken wir auch an Jeremia, wie Gott Jeremia geantwortet hat, nachdem der Jeremia dem Gott sagte, ja, du bist für mich nur so ein trügerischer Bach geworden, auf dieses kein Verlass. Jeremia 15. Jeremia 15 und in Vers 19. Darum sagt der Herr, wenn du dich zu mir hältst, so will ich zu dir halten, und du sollst mein Prediger bleiben. In anderen Worten, wenn du aufhörst, diesen Unfug zu reden, dann sollst du mein Prediger bleiben. Und wenn du die Edlen lehrst, sich von den bösen Leuten abzusondern, dann sollst du mein Mund sein. Sie sollen sich zu dir wenden, aber du sollst dich nicht zu ihnen wenden. Mit anderen Worten, die Bösen sollen zu dir kommen, um gut zu werden. Du sollst nicht als Guter böse werden. Dumme Dinge von dir geben. Vers 20. Denn ich habe dich gegen dieses Volk zur festen, ehernen Mauer gemacht. Wenn sie gegen dich kämpfen, sollen sie dir doch nichts anhaben, denn ich bin bei dir, um dich zu befreien aus diesem Gefängnis, aus dem Gott auch den Hiob befreite, und dich zu erretten, sagt der Herr. Und ich will dich aus der Hand der Bösen retten und aus der Hand der gottlosen Gewalttätigen erlösen. Was tat Gott wiederum hier? Er gab ihm Hoffnung, wie er auch Mose Hoffnung gab, wie er auch Hiob Hoffnung gab, dann auch diese Segnungen vollbrachte, sodass er weiter leben konnte, aber jetzt in der richtigen Gerechtigkeit, nicht in der Selbstgerechtigkeit, die er für sich selbst geschaffen hatte. Gott gab Hoffnung. Er machte die Hoffnungslosen zu Menschen, die wieder Hoffnung hatten, die wieder Ermutigung hatten, die die Hoffnung hatten zum Weitermachen, nicht zum Aufgeben. Und manchmal kann eine Situation sehr, sehr schwierig sein. Es kann so aussehen, dass ob da gar keine Hoffnung mehr besteht. Aber sie besteht schon, wenn man auf Gott vertraut, wenn man auf Gott wartet. Apostelgeschichte 27, eine sehr weitere interessante Stelle hier, die von der Hoffnung handelt. Apostelgeschichte 27, angefangen in Vers 20. Da waren die alle auf einem Schiff, in einem großen Sturm. Vers 20. Weil aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und uns ein starkes Unwetter bedrängte, schwand alle Hoffnung auf Rettung dahin. Ah, wir sind verloren, es ist jetzt vorbei, aus. Und weil man lange nicht gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sagte: Ihr Männer, man hätte mir gehorchen und nicht von Kreta aufbrechen sollen, dann wäre uns dieses Leid und dieser Schaden erspart geblieben. Manchmal schaffen wir uns Leid und Schaden selbst durch unsere Handlungen. Und nun ermahne ich euch, dass ihr unverzagt seid, denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff ist verloren, denn diese Nacht stand bei mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sagte: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Darum, ihr Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie mir zugesagt worden ist. Was geschah hier? Gott gab Paulus durch einen Engel Hoffnung, weiterzumachen. Ihm zu sagen: Nein, du brauchst nicht frustriert zu sein, deprimiert zu sein. Du kannst weitermachen. Du hast noch eine Aufgabe zu erfüllen in deinem Leben. Denken wir an Abraham. Der war alt. Dem wurde prophezeit, dass er noch einen Sohn haben würde. Aber er war zu alt normalerweise, vom menschlicher Gedankenwelt her betrachtet. Und Sarah war auch viel zu alt, um Kinder zu haben. Nun, zunächst einmal hat natürlich der Abraham versucht, die Dinge auf seine eigene Weise zu lösen. Das ging aber total schief, war auch nicht von Gott sanktioniert. Und dann kam er mehr und mehr zu dieser Überzeugung: Hey, es wird schon noch geschehen. Menschlich gesehen unmöglich, aber bei Gott ist nichts unmöglich. Römer Kapitel 4, Vers 16. Römer 4 und Vers 16. Darum ist es aus Glauben, damit es aus Gnade geschieht und die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft zugesichert ist, nicht nur für die aus dem Gesetz, sondern auch die aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht: Ich habe dich zum Vater vieler Völker gesetzt. Vor Gott, dem er geglaubt hat, der die Toten lebendig macht. Sogar das kann Gott. Und das, was nicht ist, ins Dasein ruft, oder besser übersetzt, und das, was noch nicht ist, so betrachtet wird, als ob es schon da sei. Vers 18. Er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt. Da gab es keine menschliche Hoffnung, aber darum ging es ihm jetzt nicht mehr. Er hatte die Hoffnung in das Versprechen Gottes. Er wusste, Gott kann nicht lügen, er wird es erfüllen. Er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung hin geglaubt, damit er ein Vater vieler Völker würde, wie gesagt wurde, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben. Sah auch nicht seinen eigenen Leib an, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Und auch nicht den erstorbenen Leib der Sarah, denn er zweifelte nicht durch Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Und er war völlig überzeugt. Das, was er verheißen hat, das kann er auch tun. Wie können wir diese Stelle auf uns anwenden? Gott hat uns berufen, damit wir das Reich Gottes ererben. Es heißt, wenn Gott in uns das gute Werk begonnen hat, dann wird er es auch in uns und durch uns vollenden. Haben wir diesen Glauben, wenn wir in Frustration und Hoffnungslosigkeit dahin vegetieren? Denken wir an unser Potenzial, denken wir daran, was Gott ist, was er tun kann, was er tun wird, was in ihrem Leben geschehen wird. Und legen wir die Hoffnungslosigkeit beiseite und machen wir weiter, damit wir letztendlich das Reich Gottes ererben. Und wie wir letzten Mal Predigt gehört haben, nicht nur allein das Reich Gottes, sondern auch einen Lohn, der von unseren Werken abhängig ist. Gott bietet uns Hoffnung an. Und wir müssen diese Hoffnung annehmen. Wir müssen diese Hoffnung und seine Hilfe schätzen und in unserem Leben manifestieren. In Psalm 78, Psalm 78, und lesen wir angefangen Vers 1. Eine Unterweisung Asafs. Höre, mein Volk, mein Gesetz. Neigt eure Ohren zu der Rede meines Mundes. Ich will meinen Mund zu Sprüchen auftun und will Geschichten aus alter Zeit erzählen, die wir gehört haben und wissen und die unsere Väter uns erzählt haben, damit wir es ihren Kindern und dem kommenden Geschlecht nicht vorenthalten und den Ruhm des Herrn und seiner Macht und Wunder verkünden, die er getan hat. Er richtete in Jakob ein Zeugnis auf, gab in Israel ein Gesetz, gebot unseren Vätern, es ihre Kinder zu lehren, damit es die Nachkommen lernten und die Kinder, die noch geboren werden sollten, wenn sie erwachsen würden, dass sie es auch ihren Kindern weitersagten, damit sie ihre Hoffnung auf Gott setzten und die Taten Gottes nicht vergessen, seine Gebote hielten. Wenn wir die mächtige Hand Gottes in unserem Leben erfahren haben als Eltern, geben wir das unseren Kindern weiter. Erzählen wir unseren Kindern, was in unserem Leben geschehen ist. Und wenn die dann erwachsen sind, können sie es ihren Kindern weitergeben, damit wir unsere Hoffnung auf Gott setzen und damit irgendwelche Hoffnungslosigkeit bekämpfen und besiegen und ausmerzen aus unserem Leben. Schauen Sie, auch hier wird deutlich, dass wir eine Aufgabe haben, auch anderen gegenüber. Es geht nicht nur um uns selbst. Es geht nicht nur um eine ich-bezogene Lebensweise, wo wir da alles andere und alle anderen vergessen. Psalm 39. Psalm 39, die Verse 6 bis 8. Siehe, meine Tage sind nur handbreit bei dir. Mein Leben ist für nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Selah, denk mal darüber nach. Sie gehen wie ein Schattenbild einher und machen sich viele vergebliche Unruhe. Sie häufen auf und wissen nicht, wer es einsammeln wird. Das ist so das Leben der Menschen heute, die auf physische Dinge achten und blicken und weiter keinerlei Perspektive haben. Nun, Herr, womit soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich, sagt David. Damit tröstet er sich. Nicht auf das, was bei anderen da geschieht, die leben da in Saus und Braus und ich habe vielleicht nicht so viel wie die. Nein, ich hoffe auf dich. Und das ist der Trost, den Gott uns anbietet. Psalm 147, angefangen in Vers 3. Psalm 147 und Vers 3. Er heilt, die zerbrochenen Herzen sind, und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne, der nennt sie alle mit Namen. In anderen Worten, was für eine großartige Macht und was für ein Verständnis Gott hat. Unser Herr ist groß und von großer Kraft. Und unbegreiflich ist, wie er regiert. Ja, für Hiob war es lange Zeit unbegreiflich, was Gott in seinem Leben tat. Der Herr richtet die Elenden auf, stößt die Gottlosen zu Boden. Singt miteinander dem Herrn zum Dank und lobt unseren Gott mit der Zither, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen auf Erden gibt, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die ihn anrufen. Er hat weder Lust an der Stärke des Pferdes noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes, der Herr hat Gefallen an denen, Vers 11, die ihn fürchten, respektieren, ehren, die auf seine Güte vertrauen, auf seine Güte, auf seine Barmherzigkeit, auf sein Erbarmen. Im Buch der Klagelieder, Kapitel 3, lesen wir angefangen Vers 18. Klagelieder, Kapitel 3 und Vers 18. Ich sagte, meine Stärke ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn ist weg. Hab keine Hoffnung mehr. Er beschreibt hier natürlich sich selbst, der das Schicksal von dem zerstörten Jerusalem beschreibt hier und beachtet. Vers 19. Denke doch daran, wie ich so elend und verlassen, mit Wehmut und Bitterkeit getränkt bin. Du wirst dir daran denken, meine Seele sagt es mir. Das nehme ich mir zu Herzen, darum hoffe ich noch. Er sagte gerade, die Hoffnung ist dahin, menschlich gesehen. Aber darum hoffe ich noch, sagte er, wie Abraham entgegen der menschlichen Hoffnung auf Hoffnung hin hoffte und glaubte. Vers 22, die Güte, auf die wir gerade zu sprechen gekommen sind im Psalm, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht ganz am Ende sind. Seine Barmherzigkeit hört nicht auf. Ich eben sagte, er hätte Hiob zu jedem Zeitpunkt seines Lebens töten können, aber er war barmherzig, er wollte, dass Hiob es schaffte, ins Reich Gottes zu kommen letztendlich. Sondern sie ist jeden Morgen neu, Vers 23, deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn hofft, und der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, geduldig zu sein und still auf die Hilfe des Herrn zu hoffen, nicht alles selbst in die eigene Hand zu nehmen, vorschnell zu handeln. Warten. Gott wird hoffen. Gott wird handeln, wenn wir auf ihn hoffen, wenn wir auf seine Hilfe warten. Es ist gut für einen Mann, das Joch in seiner Jugend zu tragen, und sitzt allein und schweigt, denn Gott hat es ihm auferlegt. Wenn das der Fall ist, dann muss man das auch akzeptieren. Er steckt seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung. Er lässt sich auf die Backen schlagen, er trägt viel Schmach, denn der Herr verstößt nicht für immer, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte, denn er plagt und betrübt die Menschen nicht von Herzen. Mit anderen Worten, er tut das nicht, weil er Wohlgefallen daran hat. Er tut es, um den Menschen etwas zu zeigen, um die Menschen auf die richtige Bahn zu bringen, auf der richtigen Bahn zu behalten. Als die Juden in Gefangenschaft waren, da schien auch wiederum alle Hoffnung vergebens, dass da irgendetwas noch herauskommen könnte, was gut sein könnte. Aber in Jeremia Kapitel 29 wird gezeigt, dass Gott das ganz anders sah. Jeremia 29, und lesen wir Vers 11. Das ist, was Gott sagt. Denn ich weiß genau, was ich für Gedanken über euch habe, sagt der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott wusste genau, was er tun würde. Die Juden damals wussten es keineswegs. Die lebten in Hoffnungslosigkeit. Aber Gott sagt, nein, ihr habt schon eine Zukunft und ich gebe euch diese Zukunft und das Leid wird ein Ende haben, der Schmerz wird ein Ende haben und ihr werdet Hoffnung haben, weiterhin in richtiger Weise zu leben. Und wie ich sagte, vielfach leben wir in Situationen, wo es wirklich hoffnungslos aussehen mag und dann versteigern wir uns in dieser Hoffnungslosigkeit, werden frustriert, werden deprimiert, sehen keinen Ausweg mehr, sind bereit, das Handtuch zu werfen, aufzugeben, wegzulaufen, vielleicht sogar sterben zu wollen. Im Buch Ezekiel wird von Menschen gesprochen, die gestorben sind. Und jetzt wird das natürlich figurativ hier beschrieben. Die sind natürlich tot in ihren Gräbern. Die können natürlich nicht reden, aber der Ezekiel sagt, es ist eine Vision. Und in Ezekiel 37 und Vers 11, da heißt es, der Engel, der mit ihm sprach, der sagte zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine, die er jetzt hier gesehen hat, die sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sagen sie, die sagen natürlich nichts, aber das ist eine Vision. Jetzt sagen sie, unsere Gebeine sind vertrocknet, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns, keinerlei Zukunft. Die Menschen sterben, es ist dann vorbei, alles aus. Schauen Sie, Gott wusste es natürlich besser. Ihre Hoffnung war keineswegs verloren. Sie würden wieder leben. Gott würde sie auferwecken von den Toten. In Ezekiel 37, Vers 12. Darum weissage und sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und will euch, mein Volk, aus ihnen herausholen und euch ins Land Israel bringen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber geöffnet und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufgebracht habe. Und ich werde meinen Geist in euch geben, damit ihr wieder leben könnt und werde euch in euer Land setzen. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr bin. Ich sage es und ich tue es auch, spricht der Herr. Es ist nichts für Gott unmöglich. Das ist sogar hier eine Auferstehung zu physischem Leben. Das bezieht sich auch auf das, was die Bibel sagt, die zweite Auferstehung, das große weiße Throngericht. Aber sie werden dann in dieser zweiten Auferstehung wieder leben, zunächst einmal physisch, und wenn sie sich dann qualifizieren, werden auch sie ins Reich Gottes eingehen können. Das ist das, was Gott mit uns allen vorhat. Er hat eine Zukunft für uns. Er hat die Hoffnung für uns, dass wir dies begreifen. Und dass wir dementsprechend handeln. Wie ich sagte, hier sprechen die Verstorbenen, die sprechen natürlich nicht, die liegen tot im Grab. Wir lesen also auch, dass die Seelen unter dem Altar in Offenbarung sprechen, die sprechen natürlich auch nicht, auch eine Vision. Die leben auch tot im Grab und Gott sagt denen, also aber auch für euch ist Hoffnung, denn ihr werdet heraufkommen, in diesem Falle dann als unsterbliche Geistwesen, wenn Christus zurückkommt und ihr werdet auferweckt werden zu unsterblichen Geistwesen. Aber diese Stellen können auch für uns heute schon Bedeutung haben, denn Gott kann uns heute auch schon erquicken, wenn wir meinen, wir sind so gut wie tot. Er kann uns erquicken, er kann uns beleben, er kann uns erneut Hoffnung geben, Zielgerichtetheit, den Mut, die Kraft, weiterzumachen, nicht aufzugeben, nicht meinen, ach, so ist alles egal. Und so lesen wir in Römer Kapitel 8, dass sogar auch die ganze Schöpfung symbolisch gesehen spricht und etwas sagt. Auch das wiederum symbolisch natürlich, aber es geht hier um eine interessante Vorstellung, ein Prinzip. Römer Kapitel 8 und Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, ohne ihren Willen, sondern um dessen Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit, zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Es wird eine neue Welt erschaffen werden. Schauen Sie, man wird das so lesen können und es wird auch so beschrieben, dass die ganze Schöpfung in Wehen liegt. Sie ist in guter Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und das muss auch unsere Hoffnung sein. Wenn die ganze Schöpfung diese Hoffnung hat, dann wie viel mehr wir? Apostelgeschichte 26. Apostelgeschichte 26, und lesen wir die Verse 6 bis 8. Da sagt der Paulus Folgendes. Und nun stehe ich da und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die von Gott unseren Vätern gegeben wurde, zu der unsere 12 Stämme mit anhaltendem Gottesdienst Tag und Nacht zu gelangen hoffen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, König Agrippa, von den Juden beschuldigt. Was war die Hoffnung? Nun, Vers 8. Warum wird das bei euch für unglaublich geachtet, dass Gott Tote auferweckt? Aber hier spricht Paulus von der Auferweckung, der Auferstehung zu ewigem Leben. Das ist die Hoffnung, die er hatte. Das motivierte ihn, weiterzumachen in den vielen Problemen, in denen er steckte, die er erdulden musste. Er wollte nicht aufgeben. Er wollte nicht das Handtuch werfen. Er wollte nicht sagen, jetzt ist es genug. Nimm mein Leben von mir. Nein, er wollte seinen Lauf vollenden, sodass er die Auferstehung von den Toten erlangen könnte und würde. Die ewige Leben. Diese Auferstehung, die ewiges Leben bringen würde. Nun, was ist das für eine Hoffnung? Ich habe gesagt, die Auferstehung von den Toten, aber schauen wir uns an, was genau gesagt wird hierzu. Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch den Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen, erlangt haben und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Mit anderen Worten, die Hoffnung, dass wir die Herrlichkeit erlangen, die Gott hat. Dass wir in diesem Sinne Gott gleich sein werden. Die gleiche Herrlichkeit haben werden. Und wir lesen das natürlich auch in Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, die Verse 26 und 27. Kolosser Kapitel 1 und Vers 26. Es ist das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen war, jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart, denen Gott mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist. Das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Das ist die Hoffnung, die uns beflügeln sollte, die uns motivieren sollte. Wenn wir in Depression sind, in Frustration, in Verzweiflung, in Hoffnungslosigkeit, in dem Gefühl, man müsste jetzt Gott anklagen für sein Leid und sein Elend und seinen Schmerz, dann denken wir daran, dass unser Potenzial ist, Gott gleich zu werden in der Auferstehung, die Herrlichkeit Gottes zu ererben, zu erlangen. Dann wird auf einmal das Leid, durch das wir jetzt gehen, bedeutungslos. Wenn man es so sieht. wenn man es so sieht. Schauen wir uns Titus an. Titus, Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Paulus, ein Diener Gottes und Apostel Jesu Christi, entsprechend dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit bezüglich der Gottesfurcht, auf oder und der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, vor den Zeiten der Welt verheißen hat. Oder man kann auch übersetzen, dass Gott, der nicht lügt, verheißen hat, bevor überhaupt die Zeit begann. Das stand in Gottes Plan bereits fest, dass Sie und ich das Potenzial haben, das ewige Leben zu erlangen. Aber nicht nur das ewige Leben, sondern das ewige Leben in Herrlichkeit, in der Herrlichkeit Gottes. Man hört so viel heute vom Heil. Wir wollen das Heil erlangen. Nun, wir müssen wissen, was das Heil ist. Das Heil hat damit zu tun, dass wir als unsterbliche Gottwesen in der Gottfamilie leben werden. Als buchstäbliche Söhne und Töchter Gottes. In 1. Thessaloniker Kapitel 5, 1. Thessaloniker Kapitel 5, und lesen wir Vers 8. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wir wollen nüchtern sein, gekleidet mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung des Heils, oder wie es auch übersetzt werden kann, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Aber schauen Sie, was hier zusammengefasst wird. Glaube, Liebe, Hoffnung. Das finden wir ja auch an anderer Stelle, nicht wahr? Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Warum wird das hier betont? Schauen Sie, was ist Liebe? Liebe ist das aufrichtige Interesse am Wohlergehen des Nächsten, wenn es um unsere Liebe zum Nächsten geht. Wiederum, nicht eine ich-bezogene, egoistische Situation. Das ist das, wie Hoffnungslosigkeit entsteht. Das ist das, wie Hoffnungslosigkeit überwunden werden kann. Wenn man sich auf andere konzentriert, nicht nur auf sich selbst. Wenn man das Beste für andere will. Wenn man Talente, die man von Gott erhalten hat, einsetzt zum Wohle für andere. Aber schauen Sie, unsere Hoffnung kann letztendlich nicht nur auf dieses Leben begrenzt sein. Dann ist es aller Wahrscheinlichkeit nach ich bezogen sowieso. Und nicht das, was Gott will. 1. Korinther, Kapitel 15. 1. Korinther 15 und in Vers 19. Da sagt Paulus, haben wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft, dann sind wir erbärmlicher als alle Menschen. Dann sind ja unsere ganzen Opfer, die wir gebracht haben, die Tatsache, dass wir jetzt leben und damit auf gewisse Dinge verzichten müssen, weil Gott sagt, das ist falsch für euch und schlecht für euch, es wäre dann ja sinnlos, nicht wahr? Denn dann gibt es ja keinerlei weitere Möglichkeit mehr, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft haben, wenn also Christus gar nicht auferstanden ist, wenn er nicht die Toten auferstehen lässt, ja, was dann? Nein, unsere Hoffnung muss sich auf die Zukunft konzentrieren. Und so müssen wir zunächst einmal warten. In Hoffnung und mit Hoffnung warten. In Römer Kapitel 8 fahren wir fort. Da hatten wir ja von der Schöpfung gelesen, die wartet, die in guter Hoffnung ist sozusagen. Und jetzt sagt Paulus hier in Römer Kapitel 8 und in Vers 23, aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Gott reproduziert sich durch den Menschen. Wir sollen Söhne und Töchter Gottes werden, in ganz buchstäblichem Sinne. Denn auf Hoffnung hin, Vers 24, sind wir gerettet. Die Hoffnung aber, die man sieht, ja, das ist keine Hoffnung. Denn warum sollte jemand noch etwas hoffen, was er schon sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, dann warten wir darauf in Geduld. Wir warten natürlich auf die Hoffnung der Auferstehung, auf die Hoffnung des ewigen Lebens, auf die Hoffnung des Heils, auf die Hoffnung unserer Herrlichkeit. Wir warten darauf mit Geduld, auch mit geduldigem Ausharren, auch mit der Fähigkeit, mit Gottes Hilfe, das dazwischenliegende Leid zu ertragen, damit umzugehen, es nicht dazu bringen zu lassen, dass wir sagen, okay, jetzt ist es genug. Jetzt schmeiße ich das Handtuch weg, jetzt laufe ich davon, jetzt habe ich wirklich kein Interesse mehr. Wir müssen aber nicht nur auf diese Hoffnung warten, wir müssen auch an der Hoffnung, die wir bereits haben, natürlich festhalten, sie nicht loslassen. Hebräer Kapitel 3. Hebräer Kapitel 3 und Vers 6. Ich möchte etwas kurz hier einflechten wiederum. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir das noch einmal betonen. Es gibt nur einen einzigen Weg, wie wir ewiges Leben erlangen können, wie wir das Heil erlangen können, wie wir die Auferstehung von den Toten erlangen können. Und das ist durch Jesus Christus. Wenn Sie meinen, Sie könnten sich irgendwelchen anderen Religionen zuwenden und Sie würden dann so das gleiche Potenzial haben, wie wir es haben, die wir an das Wort Gottes glauben, die Bibel glauben, wenn wir daran glauben, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat, dann irren sie sich gewaltig, dann gehen sie einen Irrweg, wie die Bibel auch sagt. Wie das diese Propheten des Baal getan haben, die hatten gemeint, die könnten diesen Baal anbeten, diesen schrecklichen Götzen. Sie werden das Heil nicht erlangen können, auf irgendeine andere Weise. Und schon gar nicht dadurch, dass sie jetzt von der Wahrheit weglaufen und meinen, sie könnten irgendwo anders die Wahrheit finden. Sie werden sie nicht finden. Hebräer Kapitel 3 und in Vers 6. Christus aber als ein Sohn über sein Haus, dessen Haus sind wir, wenn wir denn das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung, es ist eine ruhmreiche Hoffnung, wenn wir die bis ans Ende standhaft festhalten. Standhaft festhalten. Die können wir nicht aufgeben. Die können wir nicht wegwerfen, denn dann werden wir in Hoffnungslosigkeit versinken. Garantiert. Hebräer Kapitel 6, die Verse 17 bis 18. Darum hat Gott, als er den Erben der Verheißung noch überzeugender beweisen wollte, dass sein Ratschluss nicht wankt, sich mit einem Eid verbürgt, damit wir durch zwei Stücke, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht dazu genommen haben, an der angebotenen Hoffnung festzuhalten. Sie ist uns versprochen worden. Wir glauben Gott. Wir wachsen im Glauben durch das Nicht-Zweifeln. Wir wissen, es wird diese Hoffnung in unserem Leben Realität werden, wenn Christus zurückkommt. Wir müssen sie festhalten. Und wenn wir das tun, dann können wir sogar auch im Leid fröhlich sein. Das hört sich paradox an, ich weiß. Aber es ist möglich, weil wir über das Leid hinwegblicken, auf unsere Zukunft. Und so lesen wir in Römer Kapitel 12, Römer Kapitel 12, die Verse 10 bis 12. Römer 12, die Verse 10 bis 12. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Schauen Sie wiederum, es geht nicht nur um uns selbst. Es geht um die brüderliche Liebe zueinander. Die sei herzlich. Wie ich sagte, Liebe ist das aufrichtige Interesse am Wohlergehen des Nächsten. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht nachlässig im Fleiß, seid brennend im Geist. Dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und haltet an am Gebet. Das sind wirklich wunderbare Richtlinien hier. Ja, wir haben Trübsal im Leid, aber wir sollen trotzdem fröhlich sein, weil wir die Hoffnung haben, dass das Leid ein Ende haben wird und dass wir letztendlich unsterbliche Gottwesen im Reich Gottes sein werden. Aber es darf keine ich-bezogene Hoffnung sein und nicht eine Hoffnung, die sich lediglich auf das Jetzt und Heute und Nun bezieht. Wie wir eben schon gehört haben, wenn wir diese Hoffnung weitergeben von diesen machtvollen Werken, die Gott getan hat, an unsere Kinder und Kindeskinder, dann zeigt das wiederum auch, dass wir am Interesse der Kinder und Kindeskinder sehr beteiligt sind. Und wir können in der Bibel Trost und Hoffnung finden, wenn wir solche Stellen lesen, wie Gott eingegriffen hat und wie Gott in ihrem Leben eingreifen wird und was ihr Potenzial ist, was letztendlich für sie bestimmt ist, vorher bestimmt ist. Schauen wir uns Römer Kapitel 15 an und Vers 4. Römer 15 und Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben wurde, das wurde für uns als Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schriften die Hoffnung haben. Wir haben die Geduld und wir können auch in der Bibel den Trost finden. Dadurch, dass Gott uns sagt, wie er in unserem Leben handelt, agiert, dass er beteiligt ist, dass er weiß, durch was für ein Leiden und Schmerz wir gehen. Wir sind nicht alleine. Und dadurch können wir dann die Hoffnung haben, die Hoffnung auf ein besseres Leben. Jetzt schon auch, aber ganz besonders in der Zukunft. Gottes Hoffnung hilft uns, die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Und so lesen wir in Römer 15 und Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Hört sich nicht nach Depression an, nach Frustration, nach Hoffnungslosigkeit, nach dem Willen aufzugeben. Nein, wir strömen in der Hoffnung über. Aber wie durch? Wodurch tun wir dies? Und wie tun wir dies? Durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Die gibt uns. Und der gibt uns die Kraft, weiterzumachen. Und so muss unser ganzes Leben letztendlich diese Hoffnung reflektieren, manifestieren. 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 9 und 10. 1. Korinther 9 und die Verse 9 und 10. Denn im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der drischt, das Maul nicht verbinden. Ja, sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er es nicht durchaus um unseretwillen? Denn es ist ja um unseretwillen geschrieben. Denn wer pflügt, der soll auf Hoffnung pflügen. Und wer drischt, der soll auf Hoffnung dreschen, damit er seiner, also Gottes, Hoffnung teilhaftig werde. Aber schauen Sie, es geht um andere. Wir pflügen für andere. Wir dreschen für andere, dass die auch zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass die auch letztendlich das Falsche in ihrem Leben erkennen und daraus hervorgehen. Ja, was für ein Beispiel setzen wir aber dann, wenn wir laufend in Hoffnungslosigkeit schwelgen, als die Berufenen Gottes? Sagen wir einmal, jemand kommt in unsere Versammlung, ein neuer Besucher, und er schaut uns an, und da sitzen wir rum da mit hoffnungslosen Gebärden. Ach, wie schlimm ist doch das Leben, und warum geht das mir so dreckig, nicht wahr? Ja, was für ein Beispiel setzen wir da? Die sind vielleicht einmal da und dann nicht mehr wieder. Ich meine, schauen Sie, was für eine Verantwortung Sie haben durch Ihr Leben, durch Ihr Beispiel, durch Ihr Vorbild, anderen zu helfen. Das ist die Liebe, von der ich spreche. Sie haben Wohlergehen oder Sie haben das Interesse am Wohlergehen des Nächsten, am Wohlergehen des Nächsten. Und was für ein größeres Wohlergehen kann es sein, als die Nächsten durch Ihr Beispiel dazu zu bringen, auch den Weg Gottes zu erkennen und zu sehen und danach zu leben. Und diese Hoffnung, die uns Gott anbietet, die wir annehmen müssen, die gibt uns auch Freimut, die gibt uns Kühnheit, die gibt uns einen Mangel an Zweifel und ja, man weiß nicht so recht und man ist irgendwo beschämt und man will gar nicht für Gott eintreten. 2. Korinther, Kapitel 3. 2. Korinther, Kapitel 3, die Verse 11 bis 12. Denn wenn das, was aufhört, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Weil wir nun solche Hoffnung haben, die Hoffnung auf unser ewiges, verherrlichtes Leben im Reich Gottes, als Gottwesen. Weil wir nun solche Hoffnung haben, verfügen wir über große Freimütigkeit. Verfügen wir über große Freimütigkeit, über Freimut, über Kühnheit? Oder sind wir furchtsam? Sind wir deprimiert? sind wir entmutigt. Christus, der Gott der Hoffnung, der gibt uns Hoffnung und damit Freimut, dieser Hoffnung zu entsprechen, auch sogar im Leid, sodass Menschen uns anblicken können und sagen, wenn der oder die eine solche Hoffnung hat, einen solchen Freimut, einen solchen Frieden in ihrem, in seinem Leid, ja, da muss da schon was dran sein an diesem Lebensweg. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 10 an. Hebräer Kapitel 10 und Vers 19. Ich habe das immer und immer wieder erlebt und ich habe es immer und immer wieder gesagt. Wenn jemand in Frustration, in Depression, in Hoffnungslosigkeit versinkt, liegt es daran, dass man sich sehr, viel zu sehr auf sich selbst konzentriert und nicht auf andere. Hebräer Kapitel 10 und Vers 19. Brüder, weil wir nun durch das Blut Jesu das zuversichtliche Vertrauen oder auch Freimütigkeit, wie der Befelderbibel sagt, dieses zuversichtliche Vertrauen, diese Freimütigkeit, diesen Freimut, diese Kühnheit, weil wir das haben zum Eintritt ins Heiligtum, den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt durch seinen Leib, bereitet hat, und einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens hinzugehen. Besprengt in unseren Herzen, frei vom bösen Gewissen, gewaschen am Leib mit reinem Wasser, lasst uns am Bekenntnis der Hoffnung festhalten und nicht wanken. Die Felder, wie besagt, lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Daran müssen wir immer denken. Auch in Hebräer Kapitel 11 und Vers 1 wird uns etwas gesagt über diese Hoffnung, die wir haben müssen, die uns motiviert weiterzumachen. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Man hofft etwas und der Glaube bestätigt diese Hoffnung, dass diese Hoffnung nicht irgendwo vergeblich ist. Und es ist ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Was hatte Paulus gesagt über Abraham? Er zweifelte nicht im Glauben. Er hoffte gegen alle Hoffnung. Er blickte auf das, was noch nicht da war. Aber in Gottes Augen war es bereits schon da. Und so muss auch in unseren Augen es bereits da sein. Wir müssen bereits in unseren Augen verherrlichte Gottwesen sein. Dann können wir begreifen, weshalb wir jetzt vielleicht durch diese vorübergehende Last gehen müssen. Schauen Sie, mit dieser Einstellung werden Sie garantiert die Hoffnungslosigkeit überwinden. Unsere Hoffnung, unser Glaube und die daraus in Liebe resultierende Kühnheit wird Ihnen helfen, Depression, Verzweiflung zu überwinden. Sie wird diese Verzweiflung heilen. Sie wird Ihre Hoffnungslosigkeit heilen. Alles andere ist keine Heilung. Alles andere ist ein physisches Pflaster, das vielleicht Ihre Hoffnungslosigkeit ein wenig bedeckt, aber Ihnen die Hoffnungslosigkeit nicht nimmt. Es ist Gott, der Ihnen diese Hoffnung geben wird, geben muss, wenn Sie ihn dazu anleiten, ihn bitten, es zu tun. Und Gott wird es tun. Denn was ist Ihr Potenzial? Gott hat Sie ja erschaffen, damit Sie in seinem Reich, in seiner Familie sein werden. Ja, warum sollte er Sie aufgeben? Nein, nur Sie können ihn aufgeben, aber das sollten Sie in keinster Weise tun. Also achten Sie ein wenig mehr auf andere. Denken Sie ein wenig mehr an das, was Sie für andere tun können. Und ihnen die Hoffnung zeigen, die in ihnen ist, dass Sie bei der Wiederkunft Christi in seinem Reich sein werden. Ja, was für ein größeres Potenzial könnte es geben? Was für ein Irrsinn, davon wegzulaufen. Was für ein Irrsinn, das Handtuch zu werfen. Was für ein Irrsinn, zu sagen, jetzt ist es genug, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr weiter. Gott hat für Sie eine Aufgabe. Und er will, dass Sie die Aufgabe erfüllen. Und Sie werden sie mit seiner Hilfe erfüllen. Und das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, wie Sie Ihre Hoffnungslosigkeit in Ihrem Leben abschaffen können, abschaffen werden. Denn Gott will, dass Sie ein hoffnungsfroher Mensch sind. Und dass Sie auf diese endgültige Hoffnung in freudiger Erwartung entgegensehen. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.